Eine neue Identität durch Jesus Christus, das ist das Thema, über das ich heute ein paar Sätze sagen möchte. Wir finden den Predigttext im 2. Korinther 5, und zwar den Vers 17. Und da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir denken mal ein paar Jahrzehnte zurück und versetzen uns in die Zeit des Kalten Krieges. Das ist ja noch nicht so sehr lange her. Und aus dieser Zeit stammen so wunderschöne Spionagegeschichten. Kennen wir vielleicht auch viele davon. Nehmen wir mal an, so ein Spion, ein Top-Agent, wird der Gegenseite als Überläufer gemeldet. Und nach einem langen Prüfungsprozedere unter strengsten Sicherheits- und Geheimhaltungsmaßnahmen auf beiden Seiten kommt es dann endlich zu einem ersten Treffen. Bald folgen eine Reihe weiterer Treffen. Zunächst ein vorsichtiges Abtasten von beiden Seiten auf Seriosität, auf Ernsthaftigkeit, auf Informationswert, bis der Handel dann schließlich perfekt ist. Und gegen Preisgabe allen Wissens aus der bisherigen Tätigkeit des Agenten erhält dieser jetzt eine neue Identität, eine angemessene Abfindung und die Zusage einer gesicherten Zukunft in dem neuen Leben jetzt, in dem neuen Land, in dem er leben wird. Die Schaffung der neuen Identität beinhaltet neben einem neuen Pass, mit neuem Namen natürlich, auch eine komplett neue Biografie, einen neuen Wohnsitz, möglicherweise sogar einen chirurgischen Eingriff für ein verändertes Aussehen. Das könnte alles dazugehören. Vielleicht erkennen wir schon an dieser Stelle so gewisse Parallelen dieser Agentengeschichte mit unserem Leben. Ein Agent läuft zur Gegenseite über und erhält gegen die Aufgabe seines alten Lebens ein neues Leben, eine neue Identität. Aber das alte Leben muss aufgegeben werden. Dazu später mehr. Dann gab es noch so eine ganz besondere Art von Agenten, so besonders schlaue, sogenannte Doppelagenten, die versuchten, wie der Name es schon sagt, ein Doppelleben zu führen, für beide Seiten aktiv zu sein. Das war vermutlich äußerst lukrativ, aber auch sehr gefährlich. Wenn das nämlich aufflog, dann konnte es auch lebensgefährlich werden. Eine andere Geschichte. Eine von der Gesellschaft geachtete Autoritätsperson wollte einst ganz unbemerkt etwas Wichtiges in Erfahrung bringen. Und so schleicht dieser Theologe bei Nacht und Nebel heimlich zu einem weiterum bekannten Mann, der sehr umstritten war, von der Oberschicht zum Teil verachtet, zum Teil sogar gehasst, einfach deshalb, weil der von sich behauptete, der Sohn Gottes zu sein. Und zwischen diesen beiden Männern entspann sich dann folgender Dialog. Meister, sagt der nächtliche Besucher, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. So eine Ansage tut doch richtig gut, ne? Wenn mir das einer sagen würde, dann würde ich sagen, das hast du richtig erkannt. So hätte ich bestimmt reagiert. Du bist ein Lehrer von Gott gekommen, das hört sich doch gut an. Aber sein Gegenüber, der antwortet, merkwürdigerweise, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hä? Was ist das denn für eine Antwort? Thema verfehlt, hätte wahrscheinlich der Lehrer in der Schule drunter geschrieben, ne? Der fragt oder der sagt, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Und Jesus antwortet, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Komische Antwort. Und doch, Jesus hatte mit dieser Antwort direkt das eigentliche Problem angesprochen, das den Pharisäer Nikodemus, und so hieß er, das haben wir sicherlich alle schon inzwischen gemerkt, was den und seine Kollegen so umtrieb. Die glaubten nämlich, durch das Halten aller möglichen Gebote und Satzungen selig werden zu können. Und weil ihnen die von Gott gegebenen Gebote nicht ausreichten, hatten sie noch jede Menge zusätzlicher Vorschriften ausgedacht, die sie den Menschen auferlegten und die sie versuchten einzuhalten, um damit ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Als Johannes am Jordan die Menschen taufte, da tauchten auch diese Pharisäer auf und guckten, was der da so macht. Und da hat Johannes die als Schlangenbrut bezeichnet. Der traute sich was. Das waren ja immerhin Oberste im Volk. Ne? Und als Jesus später die Pharisäer auch vielfach kritisiert hat, wir wissen ja, sie haben ihm immer wieder versucht, Fallen zu stellen, da hat er sie angesprochen mit Begriffen wie Heuchler, verblendete Führer, Narren und Blinde, Schlangen- und Otternbrut, alles nicht so richtig nett, ne? Können wir in Matthäus 23 lesen. Und in der Bergpredigt hatte Jesus seinen Jüngern ganz deutlich gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Also mit dem, was Jesus lehrte, drohte eigentlich das ganze menschliche Gesetzesgebilde der Pharisäer zusammenzubrechen und wertlos zu werden. Also fragt Nikodemus jetzt, ganz schlau, der war ja ein pfiffiger Kerl, wie soll das denn geschehen? Das kann ja wohl nicht gehen. Ein Mensch, der alt ist, muss der vielleicht wieder in den Leib seiner Mutter zurück, um nochmal neu geboren zu werden? Das geht ja wohl nicht. Und Jesus erklärt ihm, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und er erläutert ihm, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Mit anderen Worten, natürliches Leben kann nur natürliches Leben hervorbringen. Geistliches Leben wird aus dem Geist Gottes geboren. Und so, das ist ja deutlich, so wie man durch Zeugung und Geburt jetzt normal als Mensch eben auch Eigenschaften seiner Eltern mitbekommt, Aussehen, die Art, das Wesen zum Teil zumindest, so kann man durch die neue Geburt aus Gott natürlich nur überhaupt göttliche Eigenschaften bekommen. Die kann man sich nicht aneignen, einfach mal so. Das geht nicht. Dazu braucht es eine neue Geburt. Und Jesus fährt dann fort und sagt, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und er erklärt ihm weiter, niemand ist in den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn auch erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Da weist er schon auf das hin, was bevorsteht, Golgatha, seine Kreuzigung, das, was erforderlich sein wird. Und dann fährt er fort mit diesem so bekannten Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Angebot heißt also, ich, Jesus Christus, der Sohn Gottes, bin in diese Welt gekommen, um mich für dich ans Kreuz schlagen zu lassen und auf diese Weise dein Urteil auf mich zu nehmen, um dich vor dem Gericht zu retten und dir dadurch neues Leben, ewiges Leben zu schenken. Du kannst dich nicht selbst retten und wenn du noch so anständig lebst, das reicht nicht. Das ist das Angebot Gottes damals, das ist es auch heute, auch an dich und an mich. Das ist das Angebot Gottes für jeden, der diese neue Identität sucht. Ein neues Leben, das allerdings viel umfassender neu ist als eine von irgendwelchen Menschen angebotene oder eingegangene neue Identität. Wie sieht denn unsere natürliche, unsere alte Identität aus? Jeder hat seine ureigenste Prägung und dadurch auch seine ureigenste Art, wie er denkt, wie er fühlt, wie er sich gibt. Die Aktionen und Reaktionen jedes Menschen sind unterschiedlich, wir sind nicht alle gleich. Und der Mensch ist aber auch nicht nur ein Produkt seiner Umwelt und seiner Herkunft, er ist vor allem und zuallererst ein von Gott erschaffenes Individuum. Jeder von uns ist anders auf seine Art. Jeder mit seiner eigenen Persönlichkeitsstruktur, seinen äußeren Merkmalen, seiner unabänderlichen Gestalt, seinen Verhältnissen, in die er hineingeboren wurde. Über ein weiteres wichtiges Merkmal des Menschen wird in unserer Gesellschaft allerdings meistens nicht gesprochen oder nur sehr vorsichtig, weil es uns Menschen unangenehm und meist auch sehr zuwider ist. Gott aber spricht ganz offen davon, wenn er den natürlichen Zustand seiner Geschöpfe beschreibt. Das lesen wir schon in den ersten Kapiteln der Bibel, in 1. Mose 6 zum Beispiel, da sagt Gott, der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Und zwei Kapitel weiter, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das hört sich gar nicht gut an. Ne? Und im Neuen Testament wird diese Aussage Gottes bestätigt und sie gilt eigentlich bis heute. Paulus schreibt in Römer 3, Wir haben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist das Urteil der Bibel über uns Menschen, über die natürliche alte Identität, die wir so an uns haben. Und diese Natur, die bleibt am Menschen haften, wie sehr er sich auch um eine neue Identität vielleicht bemühen mag, wo immer er hinfliehen mag, um etwas Neues anzufangen. Damit der Mensch diese neue Identität, das neue Leben erhalten kann, muss seine Natur ausgetauscht werden. Die alte Natur muss weg und eine neue muss her. Und Gott hat den Menschen ja ursprünglich nicht mit der eben beschriebenen Natur ausgestattet, sondern ihn eigentlich vollkommen geschaffen. Als Gott den Menschen gemacht hat und überhaupt seine ganze Schöpfung am Anfang so beurteilt, da heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da gehörte eigentlich auch der Mensch dazu. Erst durch den Sündenfall hat sich das so ein bisschen verändert. Da brach die Unvollkommenheit über die ganze Schöpfung herein und nichts mehr war sehr gut. Gott aber möchte dem Menschen aus diesem Zustand heraushelfen, in den dieser sich selbst gebracht, und deshalb das Angebot von Jesus Christus, das er uns eigentlich anbietet, damals wie heute. Ich habe deine sündige Natur mit in den Tod genommen, und dann gibt er uns die Zusage, ich lebe und ihr sollt auch leben. Um diese neue Natur, diese neue Identität aus Gott zu erhalten, muss der Mensch also glauben, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um am Kreuz zu sterben, um damit die Schuld zu bezahlen, die der Mensch durch seine Loslösung von Gott auf sich geladen hat. Dann muss er bereit sein, Gott Recht zu geben, das heißt, er muss bereit sein, zuzugeben, dass er vor Gott schuldig ist und dass seine alte Natur, diese normale Identität, die der Mensch so hat, nicht in der Lage ist, Gott gefällig zu leben. Und wer bereit ist, seine alte Natur, seine Ich-Bezogenheit aufzugeben, sterben zu lassen, dem kann von Gott eine neue Geburt geschenkt werden, neues Leben, die Geburt aus dem Geist Gottes. Und dann gibt es diese neue, diese geistliche Identität. Wer bin ich also in Jesus, können wir fragen. Wie hat das Paulus gesagt? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was heißt denn das, was vorher war, ist vergangen und Neues ist geworden? Ich lebe doch noch genauso in diesem Leib hier wie vorher auch. Und dieser Leib ist auch weiter zum Sündigen fähig. Aber das Innere, der inwendige Mensch, der ist neu geworden. Die alte Einstellung, die immer nur auf sich selbst bedacht war, die ist weg. Eine neue Gesinnung ist darauf bedacht, Gottes Willen zu kennen, ihn kennenzulernen und nicht nur das, sondern ihn auch zu tun. Deshalb bin ich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes befähigt, die Sünden zu lassen und das Richtige zu tun. Es geht also darum, was Jesus Christus aus mir gemacht hat, womit er mich beschenkt hat, und wie Gott mich deshalb jetzt sieht. Gott wandelt sein Urteil über einen Menschen um, wenn er diesen in und durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus sieht. Ein neues Leben beginnt. Und es gibt wohl nur wenige Menschen, die nicht hin und wieder diese Sehnsucht nach einem neuen Leben kennen und verspürt haben. Nochmal neu anfangen. Das ist so eine Sehnsucht, die viele haben. Nochmal neu anfangen. Und viele probieren ein ganzes Leben lang alles Mögliche aus. Vielleicht mit einem neuen Beruf oder einem neuen Partner oder mit neuen teuren Hobbys. Da gibt es ja viel, wo man nochmal neu ansetzen kann. Aber das Leben, das bleibt ja trotzdem das Alte. Nur durch veränderte äußere Umstände wird ein Leben nicht neu. Gottes Plan für unser Leben, das ist nichts Geringeres als ein neues Innenleben, ein verändertes Herz, ein Austausch der Identität. Und mit diesem neuen Leben werden wir auch nicht zu willenlosen Geschöpfen, fehlerlos, fremdbestimmt, eingeschränkt. Nein, wir bleiben Menschen mit allem, was dazugehört. Mit unserem eigenen Willen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Bedürfnissen und auch mit unseren Kämpfen und mit unseren Siegen und mit unseren Niederlagen. Gott liebt Menschen, nicht Roboter. Wir könnten es so ausdrücken: Gott liebt uns so, wie wir sind. Aber er will uns nicht so lassen, wie wir sind. Er will, dass wir immer mehr so werden, wie Jesus Christus ist. Glaube doch nicht, dass Jesus dich mehr lieben würde, wenn dein Glaube stärker wäre. Glaube auch nicht, dass Jesus dich mehr lieben würde, wenn deine Gedanken frommer wären oder tiefgründiger. Gottes Liebe dürfen wir nicht mit menschlicher Liebe verwechseln. Menschliche Liebe, unsere menschliche Liebe, die ist ja oft je nach Leistung unseres Gegenübers mal größer und mal weniger groß. Aber Gottes Liebe nicht. Er liebt uns so, wie wir sind, aber er will uns nicht so lassen, wie wir sind. Denken wir mal an, oder stellen wir uns mal Eltern vor, die mit ihrem kleinen Kind unterwegs sind, um dem Kind meinetwegen etwas anzuziehen zu kaufen. Und unterwegs stolpert das Kind und fällt in eine Pfütze und macht sich furchtbar schmutzig. Ja, eigentlich sollte jetzt das neue Kleidungsstück anprobiert werden. Das geht natürlich schlecht, ne? Wenn das Kind so schmutzig ist. Frage: Lieben die Eltern jetzt ihr schmutziges Kind weniger? Natürlich nicht. Weitere Frage: Werden sie ihr Kind jetzt so schmutzig lassen? Natürlich auch nicht. Sie lieben ihr Kind auch so schmutzig, wie es jetzt gerade ist, aber sie werden es natürlich nicht in diesem Zustand belassen. Auch klar, ne? Also, sie werden das Kind säubern und dann gibt es auch das neue Kleidungsstück. Und Gott tut das Gleiche für uns. Er reinigt uns von dem alten Schmutz, von Unehrlichkeit, von Vorurteilen, von Habsucht, von Gier, von Bosheit, von Streitsucht, von Rechthaberei. Das Alte ist vergangen, hat Paulus geschrieben. Gott hat etwas Neues, etwas Besseres für uns. Nur ist es ja so, dass es den kleinen Kindern oft gar nicht so gefällt, wenn wir ihnen mit dem Waschlappen kommen, ne? Manchmal möchten die viel lieber schmutzig bleiben. Im ersten Moment lieber schmutzig bleiben, als das neue Kleidungsstück anprobieren. Für Kinder manchmal verlockender. Ich möchte schmutzig bleiben, das können wir Gott natürlich auch aufmüpfig entgegenhalten. Aber wir schaden uns selbst. Gott hat ein viel besseres Angebot. Neues kann werden, wenn wir es zulassen. Gott möchte, dass wir ein neues Leben anfangen, dass wir immer mehr so werden wie Jesus, eine neue Kreatur. Und Gott hält viel mehr noch für uns bereit als jetzt nur neue Kleidung. Da gibt es unzählige Dinge, die Gott uns schenken möchte mit dieser neuen Identität, so wie dieser übergelaufene Agent ja auch ein neues Leben bekommt mit vielen Dingen, die dazugehören. Ich will nur mal ein paar ganz kurz aufzählen. Wir sind jetzt Geliebte. Ich bin von Gott geliebt. Diese Liebe will all die Liebe ersetzen, die ich von Menschen vielleicht nicht erhalten habe. Sie beschenkt mich weit darüber hinaus. Diese Liebe fragt nicht nach meiner Liebenswürdigkeit, nach meiner Leistung. Sie fragt nicht nach meinem vollkommenen Benehmen, sondern das Besondere an dieser Liebe ist, Gott liebt mich so, wie ich bin, einfach weil ich sein Geschöpf bin. Das schreibt Paulus an die Epheser im 2. Kapitel. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns, die wir tot waren in Sünden, in Christus lebendig gemacht. Aus Gnade, sagt er dann weiter, seid ihr selig geworden. Also, wir sind Geliebte jetzt, Geliebte Gottes. Zweiter Punkt, wir sind Auserwählte. Auserwählt sein, das ist ja was ganz Besonderes. Als das Beste auserwählt, auserlesen, ausgesucht, handverlesen, sage ich jetzt mal, ausgezeichnet. Das lesen wir in 1. Petrus 2. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, Mann, was für Zusagen, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Hier sehen wir, dass in der Auserwählung aber auch zugleich eine Aufgabe enthalten ist, nämlich Gottes Wohltaten weiterzusagen. Dritter Punkt, wir sind Kinder Gottes. Das ist eine Auszeichnung. Ich gehöre jetzt zu einer neuen Familie, zu der Familie Gottes. Gott ist mein Vater, ich darf Vater zu Gott sagen. Und mein neuer Vater, der ist vollkommen. Er enttäuscht mein Vertrauen nicht. Und wir können das in Johannes 1 lesen, wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der bekommt jetzt Macht oder das Recht, Gottes Kind zu sein. Das ist eine Auszeichnung. Und dann sind wir Verwandte von Jesus als nächster Punkt. Als Jesus einmal unterwegs ist und predigt und da stehen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollen ihn sprechen und seine Jünger sagen, hier, da ist deine Familie, die will was von dir. Da sagt Jesus, wer den Willen meines Vaters tut, der ist mir Mutter und Bruder und Schwester. Verwandte von Jesus sind wir jetzt und außerdem auch Freunde von Jesus. Seinen Jüngern sagt er, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, jetzt kommt allerdings eine Einschränkung, wenn ihr tut, was ich euch sage, was ich euch gebiete. Also solche Freundschaften sind natürlich problematisch, ne? Wir kennen das eigentlich nicht im Irdischen, dass nur der unser Freund ist, bei dem wir auch tun, was er sagt. Aber hier unterscheidet sich das eben. Jesus ist unser Freund, ja, aber er ist auch unser Herr. Er möchte unser Leben bestimmen, er möchte unser Leben führen. Aber Jesus zum Freund haben, das ist schon eine schöne Sache. Freund, das bedeutet enger Vertrauter. Jemand, den man gern hat, den man schätzt, dem man zugetan ist. Wir haben ewiges Leben, ist auch so ein Geschenk, was mitgegeben wird mit der neuen Identität. Er hat uns vom Todesgericht errettet, er hat uns ewiges Leben geschenkt. Und ewiges Leben, ich denke, das meint nicht nur oder hat nicht nur die Bedeutung von Dauer, sondern auch von Qualität, und zwar schon hier auf dieser Erde. In der Gegenwart und in der Gemeinschaft mit Gott schon hier und in alle Ewigkeit leben. Das ist das, was Gott für uns bereit hat. Und er sagt das ganz deutlich. Jesus sagt das in Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. So, jetzt noch ein weiterer Punkt. Wenn wir nun ja mit Jesus verwandt sind, er ist unser Bruder auch, dann sind wir natürlich auch Erben, Miterben Christi, sagt uns Gottes Wort. In Römer 8 können wir das lesen. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Also es gibt eine Reihe von wunderbaren Dingen, die uns mit dieser neuen Identität zugleich geschenkt werden. Zwei Punkte möchte ich noch sagen. Wir sind Begnadigte. Auch das ist eine ganz große Erfahrung, die wir machen dürfen. Es gibt keine Schuld in unserem Leben, für die Jesus nicht am Kreuz mit seinem Leben bezahlt hätte. Wir sind frei. Wie groß die Schuld auch gewesen sein mag, was da alles auf dem Schuldstein gestanden haben mag, ob das viel oder wenig oder groß oder klein war, es ist weg. Wir lesen in Kolosser 2, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Weg ist es. Und der letzte Punkt, wir sind Gerechte. Wir könnten zwar noch sündigen, manchmal passiert das auch, aber wir sind trotzdem keine Sünder mehr, sondern wir sind Gerechte. Und das ist die bessere Gerechtigkeit, die Jesus meinte, als er über die Pharisäer gesagt hat, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, die haben sich bemüht, Gesetze zu halten, aber das reicht nicht. Die bessere Gerechtigkeit ist erlöst sein durch Jesus und durch sein Blut gerecht gemacht worden. Sünde, wenn ich sie bekannt habe, braucht mich heute nicht mehr zu bedrücken. Und wir lesen das in Römer 5, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Und in 1. Johannes 1 die Zusage an uns, die wir dem Herrn nachfolgen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also die neue Identität, dieses neue Leben, das wir aus Gottes Hand nehmen dürfen, bringt eine Menge schöner, neuer Geschenke, die wir auch in unserem Leben, schon hier in diesem irdischen Leben, einfach annehmen und genießen dürfen. Und dann schenkt er uns auch noch eine Ausrüstung darüber hinaus, nämlich damit der Mensch nicht nur diese neue Identität durch Jesus Christus hat, sondern auch entsprechend leben kann, schenkt uns Gott mit dieser neuen Identität auch eine vollkommene Ausrüstung. Er nimmt nämlich durch seinen guten Heiligen Geist Wohnung in uns Menschen. Der Heilige Geist, das wissen wir, ist der Stellvertreter Jesu. Er ist es, der in uns wohnt, der in uns wirkt, der uns verändert, der uns mit göttlicher Kraft ausrüsten will. Das neue Leben, das Gott jedem Menschen schenken will, der Glauben zu ihm kommt, ist also ein komplett neues Leben. Es beinhaltet einerseits die Aufarbeitung der Vergangenheit und damit auch die Erlösung von ihr. Wir können neu anfangen, das, was sich viele Menschen wünschen. Es gibt auch keine Angst mehr, vor der Vergangenheit oder von der Vergangenheit eingeholt zu werden. Die ist getilgt, sauber gewaschen durch Jesu Blut. Und als Erlöster ist der Mensch dann frei für das Neue, das Gott ihm für eine gute Bewältigung der Gegenwart einerseits und auch ein erfülltes Leben für alle Zukunft in der Ewigkeit schenken will. In der Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, in der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. So, jetzt abschließend nochmal zurück zu unserem Agenten. Sein neues Leben, diese neue Identität, kostet ihn alles. Er muss sein gesamtes altes Leben aufgeben. Anders geht es nicht. Alles, was mal war, gilt nicht mehr. Und ein Zurück in das alte Leben, in den alten Herrschaftsbereich, das wäre sehr gefährlich. Wahrscheinlich sogar tödlich. Im geistlichen Bereich glauben leider viele, dass es völlig unschädlich möglich ist, je nach Bedarf und Lust und Laune zwischen dem alten Leben und dem neuen Leben hin und her zu wechseln. Da sitzt man vielleicht sonntags andächtig und mit frommer Miene im Gottesdienst, aber wie sieht das Leben dann in der Woche aus? Paulus ermahnt die Epheser in Kapitel 4, ihrer Berufung würdig zu leben, mit der sie berufen sind. Und er bekräftigt das mit den Worten in Vers 17, Kapitel 4, Vers 17, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in ihrer Nichtigkeit. Also so wie er vorher gelebt hat, das geht jetzt nicht mehr. Neues Leben, wie hieß das nochmal? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also, so wie die Pharisäer das versucht haben und sich das vorgestellt haben, in eigener Gerechtigkeit, das geht nicht. Und so wie der Doppelagent das versucht, so ein bisschen hier und ein bisschen da und möglichst nirgends auffallen, damit man das recht lange durchziehen kann, das geht auch nicht. Wir müssen schon klar die Seiten wechseln. Wir wollen im Neuen leben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir wollen im Neuen leben. Halte das fest, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Der Kampf bleibt. Natürlich bleibt das ein Kampf. Es bleibt eine tägliche Herausforderung. Und deshalb mahnt Gottes Wort uns an so vielen Stellen. Seid wachsam. Lasst euch nicht ablenken. Werdet nicht müde. Haltet fest. Amen.